Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Zinsskandal bei Barclays, auch der Bankchef verliert seinen Job. Stabwechsel bei Economy Swiss, Gerold Bührer geht und wir fragen, wie mächtig ist die Wirtschaftslobby? Dann Glauben à la carte. Wenn es um die Religion geht, zucken viele in der Schweiz nur mit den Schultern. Und schließlich 20 Köpfe, 20 Ideen. Heute mit der Sprachexpertin Claudine Brouy. Sie nimmt uns mit nach Thun, wo Französisch nicht gewüffelt, sondern erlebt wird. Learning by doing, quasi, wie ein Schüler sagt.
Hier wird die Sprache zum Werkzeug, das man einfach braucht und weniger darüber nachdenken, wie man sie braucht, sondern einfach brauchen.
Der Weg zu einer mehrsprachigen Schweiz, die Idee für morgen in unserer Sommerserie. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Neue Rücktritte bei der englischen Großbank Barclays. Nach dem Skandal um manipulierte LIBOR-Zinssätze hatte gestern der Verwaltungsratspräsident den Hut genommen. Heute war die Reihe an einem weiteren Vorstandsmitglied und an Barclays-Chef Bob Diamond höchstpersönlich. Martin Alliot berichtet.
Diamonds are forever. Noch gestern hatte der oberste Manager der britischen Großbank Barclays seinen Mitarbeitern schriftlich versichert, er liebe seine Bank und werde den erlittenen Vertrauensverlust höchstpersönlich wieder ausbügeln. Heute Morgen vor Börsenbeginn trat der Amerikaner Bob Diamond zurück. Es war schon gestern, als der Verwaltungsratspräsident Marcus Ages zurücktrat, klar, dass der Falsche die Verantwortung für das LIBOR-Debakel übernommen hatte. Barclays Capital, die Investmentbank des Hauses, ein Geschöpf von Diamond, hatte unter seiner direkten Leitung zwischen 2005 und 2009 die wichtigsten weltweiten Zinssätze für kurzfristige Interbankenkredite eiskalt manipuliert. Zuerst aus Profitgier, dann zur Täuschung der Märkte. Außer Mord und Totschlag ist ein schlimmeres Vergehen gegen die Glaubwürdigkeit des internationalen Finanzsystems kaum denkbar. Und so sollen denn, behauptete heute die BBC, spät gestern Abend sowohl Zentralbankgouverneur King als auch der Chef der britischen Bankenaufsicht Turner zum Telefon gegriffen haben, um Diamond den Rücktritt zu empfehlen. Die Fratze des Londoner Casino-Kapitalismus sollte aus dem Schaufenster verschwinden. Immerhin wird Diamond, auf den ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe wartet, morgen vor einem Unterhausausschuss noch einmal Rede und Antwort stehen. Zahlreiche andere Untersuchungen laufen weiter, die nach allgemeinem Erwarten zu weiteren Bußen, weiterem Gesichtsverlust und weiteren Rücktritten in der Bankenwelt führen werden. Kaum überraschend sitzen auch die UBS und die Credit Suisse mit auf der Anklagebank.
Martin Alliot. Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages mit Daniel Hofer.
Der Kanton Bern erhält am meisten Geld aus dem Finanzausgleich, über 1 Milliarde Franken, wie die eidgenössische Finanzverwaltung mitteilt. Das Wallis bekommt 0,5 Milliarde. Ebenfalls Großempfänger sind Freiburg, St. Gallen und Luzern. Am meisten in den Finanzausgleich einzahlen müssen Zürich, Zug, Genf, Schwyz und Basel-Stadt. Am stärksten gewachsen ist der Beitrag für die Kantone Schwyz und Waadt. Der Wirtschaftsdachverband Economy Swiss bekommt einen neuen Präsidenten. Der Verwaltungsrat schlägt dafür Rudolf Wierli vor. Wierli ist Verwaltungsratspräsident des Spezialchemieherstellers Clariant. Er wird Nachfolger von Gerold Bührer, der seinen Rücktritt auf den 1. Oktober bekannt gegeben hat. Michael Perle, der Chef der Bundeskriminalpolizei, muss Ende Oktober gehen. Der Bund löst das Arbeitsverhältnis auf. Laut Justiz- und Polizeidepartement in gegenseitigem Einvernehmen. Perle ist seit längerem beurlaubt. Er galt laut Bundesgericht als Sicherheitsrisiko. Dies, weil er vor 2 Jahren seine damalige Lebenspartnerin auf eine Dienstreise nach Moskau mitnahm. Die Frau stammt ursprünglich aus Russland. Die Schweiz erhält gute Noten für ihre Energiepolitik, und zwar von der Internationalen Energieagentur IEA. Diese prüft ihre Mitgliedsländer etwa alle 5 Jahre. Sie zeigt sich beeindruckt vom Schweizer Entscheid, aus der Atomenergie auszusteigen. Genau darin liege aber auch eine große Herausforderung. Es sei ehrgeizig, auf Atomstrom zu verzichten und gleichzeitig die Treibhausgase zu senken und den Stromverbrauch zu stabilisieren. Im Wallis sind 5 Bergsteiger tödlich verunglückt. Wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt, stürzten sie am Laginhorn bei Saasgrund ab. Das Unglück habe sich am Mittag aus noch nicht geklärten Gründen ereignet. Die Euro-Schuldenkrise belastet das Wirtschaftswachstum der USA. Das schreibt der Internationale Währungsfonds in einem Bericht. Würde sich die Euro-Krise verschärfen, könnten sich die Vereinigten Staaten anstecken, warnt der IWF. Zudem gefährde der Schuldenabbau in den USA die Konjunktur. Der IWF rechnet für die USA in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2%. In Israel hat das Innenministerium grünes Licht gegeben zum Bau einer Militärakademie auf dem Ölberg im besetzten Ostjerusalem. Aus palästinensischer Sicht ist Ostjerusalem die Hauptstadt eines zukünftigen Palästinenserstaates. Und der Ölberg hat im Judentum, im Christentum und auch im Islam eine besondere Bedeutung. Laut dem israelischen Innenministerium ist der Ölberg als Standort für die Militärakademie gewählt worden, weil sich weitere Universitätsinstitute in der Nähe befänden. Das Gelände der geplanten Militärakademie soll gut 40.000 Quadratmeter umfassen. In Paris haben Ermittlungsbeamte die Wohnung und das Büro des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy durchsucht. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Anwalt Sarkozys. Hintergrund ist die sogenannte Affäre Bettencourt. Der Milliardärin wird vorgeworfen, sie habe 2007 illegal Sarkozys Wahlkampf mitfinanziert. Mit dem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt hat Sarkozy seine Immunität verloren. In Italien ist der Autodesigner Sergio Pininfarina im Alter von 85 Jahren gestorben. Pininfarina gestaltete das Design von Ferrari und anderen Marken wie Alfa Romeo, Fiat und etwa Volvo. Aber auch in der Schweiz hinterließ er Spuren als Designer der SBB-Lokomotive RE460. Zum Sportrad an der Tour de France trägt der Schweizer Fabian Cancellara auch nach der 3. Etappe das gelbe Liedertrikot. Er führt im Gesamtklassement nach wie vor mit 7 Sekunden Vorsprung. Cancellara erreichte das Ziel in Boulogne-sur-Mer als Vierter. Den Etappensieg holte sich der Slowake Peter Sagan im Sprint. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.194 Punkten plus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.934 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.20.13 gehandelt, der Dollar zu 95.19 Rappen. Das Wetter, ganze Schweiz. Am Abend gibt es in den Bergen und im Süden lokale Schauer und Gewitter. Morgen zuerst einige Nebelfelder, sonst ziemlich sonnig mit örtlichen Gewittern, vor allem in den Bergen und im Süden. Höchsttemperaturen um 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Strippenzieher oder Bittsteller, der politische Einfluss von Economie Suisse, Klagemauer oder Retter, der Bankenombudsmann und seine ausländische Kundschaft. Zuflucht oder nichts, die Schweizer Bevölkerung, die Religion und eine Studie dazu, das Echo-Gespräch. Dann Weißrussland feiert seine Unabhängigkeit, dabei hängt es vor allem am Tropf von Moskau und schließlich spielend mehrsprachig. Die Linguistin Claudine Broi und ihre Vision in unserer Serie 20 Köpfe, 20 Ideen für die Schweiz von morgen. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Gerald Bührer verlässt Anfang Oktober den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Unter seinem Präsidium hat der Verband wieder deutlich an Fahrt gewonnen und zu neuer Einigkeit gefunden. An die ganz großen Zeiten, als die Vereinigung noch als eine Art Achterbundesrat galt, konnte Economy Suisse aber nicht mehr anknüpfen. Katrin Hug.
30.000 Unternehmen mit 1,5 Millionen Beschäftigten stehen hinter Economy Suisse. Früher sprach man vom achten Bundesrat und heute?
Also in den letzten Jahren habe ich Economy Suisse nicht so wahrgenommen und vor allem nicht als achter eigenständiger Bundesrat, sondern höchstens noch als Sprachrohr für Anliegen des Bundesrates.
Sagt SVP-Nationalrat Kaspar Bader. Und FDP-Präsident Philipp Müller ergänzt:
Das kann man definitiv sagen, so ist es nicht mehr. Die Politik ist, wenn Sie so wollen, unabhängiger geworden.
Auch CVP-Ständerat Pirmin Bischof glaubt, die Politik sei unabhängiger geworden. Außerdem habe der Gewerbeverband lobbyingmäßig für die kleineren und mittleren Betriebe stark zugelegt. Die Wirtschaft habe ihre Einheitsstimme verloren durch die Polarisierung, sagt Bischof.
Und dadurch, dass auf der rechten Seite die SVP zur größten Schweizer Partei geworden ist, die sich durchaus auch als Vertreterin der Wirtschaft versteht, hat es Economie Suisse wesentlich schwerer bekommen.
Die Wirtschaft mit einem Lautsprecher existiere nicht mehr. Es gäbe auch inhaltliche Gründe.
Die Beurteilung des Finanzplatzes Schweiz noch kurz vor dem Zusammenbruch, wo man die kritischen Signale nicht wahrgenommen hat, aber auch nach der ganzen Finanzkrise, sofern sie denn vorbei ist, dass man sich sehr nahe bei der Teppichetage befindet in Economie Suisse und sehr wenig die Stimme des Volkes wahrnimmt.
Dies kritisiert auch SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer. Das politische Gespür habe oft gefehlt, zum Beispiel bei der Abzocker-Initiative oder bei der Festsetzung des Mindestkurses des Euro.
In Bezug auf die Debatte zur Abzocker-Initiative hat Economie Suisse im ersten Durchgang einen konstruktiven Gegenvorschlag mit allen Mitteln verhindert, hat nur ideologisch argumentiert und ich denke, das hat jetzt der Abzocker-Initiative richtig Auftrieb gegeben, was ich befürworte, aber das ist sicher nicht im Sinne von Economie Suisse.
Aber, und da sind sich alle Politiker einig, der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse ist immer noch der wichtigste Wirtschaftsverband, das insbesondere in Abgrenzung zum Gewerbeverband oder auch zum Arbeitgeberverband. Das sei vor allem eine Folge des Geldes, sagt Philipp Müller.
Vor allem, wenn es um Kampagnen geht, da sind sie nach wie vor sehr stark. Sie haben Know-how, sie wissen, wie es geht, sie engagieren sich. Das ist nach wie vor in diesem Bereich sind sie sehr, sehr bedeutend.
Als Gerold Bührer das Amt antrat, war der Wirtschaftsdachverband ein tief gespaltener Verband mit Kämpfen zwischen dem Finanzplatz und dem Werkplatz. Es dürfe sicher als Verdienst von Bührer bezeichnet werden, dass es nun wieder ruhiger sei im Dachverband. Und was erhoffen sich die Wirtschaftspolitiker vom künftigen Präsidenten? Eine eigenständige Wirtschaftspolitik und dauernde Präsenz in den Medien, sagt Kaspar Bader. Mehr soziale Verantwortung ergänzen die CVP-Politiker und auch FDP-Mann Philipp Müller.
Dass er die Sensibilitäten aufnimmt, weiter pflegt, eben die Sensibilitäten für das sozialpolitische Klima, ein großer Trumpf der Schweiz, das muss unbedingt erhalten bleiben, sonst bekommen wir Probleme.
Vorgeschlagen für das Präsidium ist Rudolf Wehrli, der Verwaltungsratspräsident des Basler Chemiekonzerns Clariant. Er ist in der breiten Öffentlichkeit noch wenig bekannt. Er muss nun beweisen, dass er das geforderte Gespür für die soziale Verantwortung mitbringt.
Das war ein Beitrag von Katrin Hug. Der Bankenombudsmann ist ein gefragter Mann. Während der Finanzkrise waren es in erster Linie Schweizer Anlegerinnen und Anleger, die von ihm Hilfe erhofften, nachdem sie viel Geld verloren hatten. Jetzt sind es vermehrt Ausländer und Doppelbürger, die bei Hans-Peter Haeni anklopfen. Betroffen sind vor allem Bankkunden, die einen Bezug zu den USA haben. Samuel Emch und Philipp Meyer.
Die US-Bürgerin, die in der Schweiz arbeitet, oder der Schweizer Rentner, der sich in den USA niedergelassen hat. Sie beide haben im vergangenen Jahr von ihrer Schweizer Bank Post erhalten. Post, die ihnen nicht gefallen hat. Deshalb sind sie an den Bankenombudsmann Hans-Peter Haeni gelangt.
Aufgrund der internationalen Entwicklung haben verschiedene Banken ausländische Kunden mit zusätzlichen Gebühren belegt. Und dann haben wir eine Kategorie von Kunden, denen viele Banken überhaupt die Beziehung kündigen. Stichwort US-Amerikaner.
Der Druck, den die USA auf den Schweizer Bankenplatz ausgeübt haben, hat bis zu den Kunden durchgeschlagen. Abschreckende Gebühren und fast immer die Aufforderung, sich doch möglichst schnell eine neue Bank zu suchen. Die Steuerpflicht in den USA und die hartnäckige Jagd der Steuerbehörde IRS nach unversteuerten Guthaben ist für verschiedene Schweizer Banken der Grund, selbst langjährige Geschäftsverhältnisse mit solchen Kunden aufzulösen. Beim Ombudsmann beschweren sich aber nicht nur Kunden mit US-Bezug. Auch andere ausländische Kunden reklamieren, dass die Gebühren für die Kontoführung sprunghaft angestiegen seien. Grund dafür ist der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr. Dieser ist komplizierter und teurer geworden, geben verschiedene Banken zur Begründung an. Bei all diesen Beschwerden, es seien über 100 gewesen, konnte der Ombudsmann kaum helfen.
Der Bankenombudsmann kann auf die Geschäftspolitik einer Bank keinen Einfluss nehmen. Da ist die Bank autonom. Wir können aber mithelfen, damit der Übergang ein bisschen weicher und reibungsloser geht. Zum Teil haben wir gesehen, dass den Kunden auf einen Monat hinaus die Beziehung gekündigt wird. Das reicht natürlich bei weitem nicht, um sich neu zu organisieren. Aber wir stellen fest, die Banken bieten Hand für Übergangslösungen, damit der Kunde einen neuen Weg finden kann.
So kann der Bankenombudsmann allenfalls längere Übergangsfristen für ausländische Bankkunden aushandeln. Das Problem, eine neue Bank zu finden, bleibt den Kunden aber selbst überlassen. Stellvertretend Franz Würth von der Raiffeisen.
Leider können wir diesen Kundinnen und Kunden keine Unterstützung anbieten, da sie selbst entscheiden müssen, mit wem sie eine Bankbeziehung eingehen wollen.
Und die Banken verschärfen ihre Auflagen weiter. Dem Ombudsmann bleiben die ausländischen Anfragen erhalten. Viele wird er weiterhin enttäuschen müssen.
Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung ist konfessionslos. Das sind doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Die Folgen sind unübersehbar. Die katholischen und reformierten Kirchen werden zunehmend leerer. Gerade jüngere Menschen verstehen die Religion als Privatsache. Zu diesem Schluss kommt das nationale Forschungsprogramm Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft. Ich habe darüber mit Jörg Stolz von der Universität Lausanne gesprochen. Der Religionssoziologe hat bei der Studie mitgearbeitet. Erste Frage, ist es rückständig antiquiert in der Schweiz, gläubig zu sein?
Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Wenn man die Leute fragt, dann sieht man, dass fast alle an irgendetwas glauben. Das kann dann sehr stark sich unterscheiden von einer Person zur anderen. Die meisten glauben an irgendetwas Höheres und fast alle akzeptieren auch, wenn andere irgendetwas glauben, was nicht dem entspricht, was sie selbst glauben. Was die meisten Leute allerdings ungern sehen, das sind Extremismus, Fundamentalismus, Radikalität, wenn es um Glauben geht, und aufdringliche Mission. Da hört die Toleranz gewissermaßen auf.
Und gläubig zu sein, ist nicht gleichbedeutend, in die Kirche zu gehen.
Das ist richtig. Es ist sogar so, dass die große Mehrheit der Personen sagt, ich glaube an etwas, aber dafür brauche ich auf keinen Fall die Kirche. Es gibt eine Art Distanzierung von den religiösen Institutionen, ähnlich wie man auch Distanzierung gegenüber anderen Institutionen sieht. Aber bei den Kirchen im religiösen Feld ist es besonders stark, scheint mir. Und so sagen die allermeisten Leute, ich bin vielleicht Katholik, aber ich bin ein ganz eigener Katholik. Ich habe ganz eigene Ansichten und Glaubensvorstellungen.
Heißt das denn, viele Menschen distanzieren sich von der Religion, suchen sich auf dem freien Markt quasi ihren eigenen Gott?
Es gibt Gruppen von Menschen, von denen man das sagen kann. Es gibt vor allem Leute, die so im alternativ-spirituellen Bereich interessiert sind. Das sind etwa 10% der Bevölkerung. Es sind Leute, die sehr stark Kurse besuchen und von einem zum anderen springen. Die meisten Leute, also die größte Gruppe, die wir gefunden haben und die wir die Distanzierten genannt haben, machen nicht einmal das. Sie haben gewisse Vorstellungen, meistens von irgendetwas Höherem, von vielleicht etwas Göttlichem. Das ist aber nicht so wichtig und wird nur fallweise bewusst. Etwa wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann kann man ein Gebet sprechen. Aber sonst ist Religion etwas vom weniger Wichtigen.
Religion à la carte quasi.
Ja, Religion à la carte oder Bastelreligion oder Bricolage, das sind ganz verschiedene Begriffe für das Phänomen schon geprägt worden.
Gerade durch die Finanzkrise hat die Wertediskussion ja Auftrieb bekommen. Der Tanz ums goldene Kalb gilt als dekadent, gerechtere Löhne, Abzocker sind das große Thema. Hat sich die Ethik von der Religion abgekoppelt?
Das kann man wahrscheinlich im universitären Bereich, kann man das zum Teil sagen, auf der Ebene der Individuen findet so etwas tatsächlich statt. Also noch im 19. Jahrhundert, da war es klar, dass nur ein rechter Christ ein rechter Bürger ist. Also es war klar, dass die Moral durch die Religion fundiert ist. Und heute ist das ganz anders. Die stark Gläubigen sagen immer noch, mein Glaube ist das Fundament meiner Werte. Aber alle anderen haben eigentlich die gleichen Werte, sagen auch, es ist wichtig, ehrlich zu sein, rechtschaffen zu sein, gut zu arbeiten, der Stärkeren muss dem Schwächeren helfen, alle diese Werte. Aber sie sagen gleichzeitig, das ist eigentlich nichts Religiöses, das ist selbstverständlich, das sind allgemeine Werte.
Noch kurz zurück zu den christlichen Kirchen. Die sind ja in einem Dilemma. Sie sollen einerseits ein klares Profil zeigen, sagen, was gilt, andererseits liberal und großzügig sein. Wo ist da der Ausweg?
Ja, die Frage ist, wie kann man gleichzeitig Profil zeigen und es allen recht machen? Und das ist tatsächlich unmöglich. Und die Kirchen werden sich da entscheiden müssen. Und aus meiner Sicht werden in Zukunft die Kirchen von Volkskirchen zu Mitgliederkirchen werden müssen. Das heißt, im Moment verstehen sie sich als Volkskirchen, als Kirchen ohne Eintrittsbedingungen, mit Leistungen für alle, die sich ihnen zugehörig fühlen. Und in Zukunft werden sie viel eher zu kleineren Gemeinschaften werden, die sich als aus Mitgliedern bestehend sehen und für die aber dann Mitgliedschaft auch viel mehr bedeuten muss.
Wir haben jetzt von der Schweiz gesprochen. Ist diese Entwicklung eigentlich typisch für alle westlichen modernen Länder?
Ja, es besteht kein Zweifel. Die Schweiz ist in religiöser Hinsicht alles andere als ein Sonderfall. In allen westlichen Industrienationen sehen wir im Prinzip die gleichen Mechanismen. Also eine ganz starke Individualisierung seit den 60er Jahren. Und das trifft sogar auch für das Land zu, das viele immer als den Ausnahmefall ansehen, nämlich die USA. Also sogar in den USA, das in der Tat religiöser ist als die meisten anderen westlichen Länder, sehen wir diese Individualisierung sehr stark.
Das waren Einschätzungen von Jörg Stolz. Der Religionssoziologe arbeitet an der Universität Lausanne. Es ist 18 Uhr und gleich 22 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und wir fragen gleich, was die Weißrussen an ihrem Unabhängigkeitstag eigentlich zu feiern haben. Und wir zeigen, wie viel Spaß Französisch lernen machen kann. Eine Anregung für die Schweiz von morgen. Heute ist Feiertag in Weißrussland. Es ist Unabhängigkeitstag. Man feiert den Sieg der Sowjetarmee über Nazi-Deutschland. Mit viel Pomp und großen Militärparaden, ganz nach dem Geschmack des Autokraten Alexander Lukaschenko, der das Land seit 18 Jahren mit harter Hand führt. Doch was hat Weißrussland sonst noch zu feiern? Das hat sich Brigitte Zink in Moskau gefragt.
Ob es etwas zu feiern gibt, ist immer eine Frage der Perspektive. Das ist auch in Weißrussland so. Revoltierende Jugendliche, kritische Journalisten, die politische Opposition zum Beispiel, sie alle haben wenig zu feiern in Weißrussland. Seit der letzten Präsidentschaftswahl gehen Lukaschenkos Sicherheitsapparat und Geheimdienst gewaltsam gegen kritische Jugendliche und die Opposition vor, weil diese plötzlich massenweise gegen Lukaschenko demonstrierten. Auch der weißrussischen Bevölkerung ist nicht mehr zum Feiern zumute, seit sie die Folgen der Wirtschaftskrise zu spüren bekommt. Nach der Abwertung der Landeswährung um fast die Hälfte im letzten Jahr stand das Land praktisch vor dem Bankrott. Kosten für Nahrungsmittel und Lebensunterhalt verdoppelten sich beinahe und so begann die Zustimmung für Autokrat Lukaschenko zu bröckeln, weil er mit seinem Credo Stabilität, Sicherheit und Ordnung das Land bisher nicht aus einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen führen konnte. So gesehen hat auch Lukaschenko nicht mehr viel zu feiern. Die Finanzhilfe, um die er Währungsfonds und EU gebeten hatte, wurde ihm verweigert und wird es immer noch, solange die politische Opposition im Gefängnis sitzt. Aber jetzt gibt Moskau Lukaschenko wieder Anlass zu feiern. Ausgerechnet Russland, mit dem sich Minsk seit 6 Jahren vergeblich um günstigere Gaspreise streitet. Bei seinem ersten Auslandsbesuch als neuer alter Präsident versprach Wladimir Putin Minsk, das Gas ab sofort wieder zu subventionieren. Umgerechnet 157 Franken bezahlt Lukaschenko jetzt noch für 1000 Kubikmeter, 3-mal weniger als den Marktpreis. Und was hat Lukaschenko zur Kehrtwende des Kremls beigetragen? Er hat dem russischen Gasmonopolisten Gazprom jetzt noch die zweite Hälfte der Aktien von Beltransgas verkauft, also dem weißrussischen Gastransportunternehmen. Damit hat Russland nun das Sagen über die Gas- und Transitgeschäfte im Land. Aber aus Sicht von Lukaschenko ist der Deal perfekt, weil Russland die weißrussische Wirtschaft wieder subventioniert und damit die leere Staatskasse füllt. Aus Sicht der weißrussischen Wirtschaftseliten hingegen ist der Deal katastrophal. Sie sagen, mit den Subventionen würden bloß marode Staatsbetriebe finanziert, aber keine wirklichen Reformen umgesetzt. Und Weißrussland hänge jetzt definitiv wieder am Tropf des Kremls. Ob es etwas zu feiern gibt, ist also auch hier eine Frage der Perspektive.
Brigitte Zink berichtete. Oppositionelle Medien sind gerade in autokratisch geführten Ländern unverzichtbar. Allerdings gleichen manche von ihnen schon fast den Staatsmedien. Auch sie verbreiten eine Ideologie und führen einen politischen Kampf, nur eben gegen die Machthaber. Das Jugendmagazin 34th Magnet aus Weißrussland will etwas anderes. Es ist zwar regimekritisch, will aber gerade keine Kampfpublikation sein. Dafür hat es jetzt den angesehenen Pressefreiheitspreis des International Press Institute IPI erhalten. Fredrik Steiger hat mit Irina Vidanova gesprochen, der Gründerin und Chefin von 34th Magnet.
Irina Vidanova ist Gründerin und Chefin der weißrussischen Publikation 34 Magnet. Der Name 34 Magnet spielt an auf die weißrussische Verfassung.
The article number 34 in the Belarusian Constitution guarantees ironically freedom of expression and speech.
In Artikel 34 wird die Rede- und Pressefreiheit garantiert. Mehrere Vorgängerpublikationen von 34 Magnet erschienen auf Papier und wurden immer wieder verboten. Heute erscheint 34 Magnet täglich aufdatiert im Internet sowie als CD, die alle 14 Tage über ein heimliches Vertriebsnetz verteilt wird. 34 Magnet versteht sich nicht als Kampfpublikation gegen die weißrussische Diktatur. Es veröffentlicht nur selten flammende Anti-Regierungsleitartikel, wie sie sonst zum Kerngehalt klassischer Oppositionszeitungen gehören. Bei 34 Magnet gibt es viel und vielfältige Musik. Es gibt Comics, es gibt Karikaturen, es gibt Gedichte und Filme. Auf der Redaktion arbeiten 8 Leute, unterstützt von 20 regelmäßigen Mitarbeitern. Mehrere 10.000 Nutzer zählt man mittlerweile.
The number is really growing. We have 40% of population using internet. Of course, the majority of them are young people. The numbers are constantly growing.
Weißrussland gilt als rückständiges Land, doch auch hier, so Irina Vidanova, haben inzwischen 40% der Bevölkerung einen Internetzugang. Verstärkt hat sich aber auch die Internetzensur. Auch Diktatoren lernen voneinander. Die weißrussische Führung habe seit dem arabischen Frühling eine enorme Angst vor einer Revolution, die via soziale Medien wie Facebook ausbrechen könnte. Das Regime in Minsk liebäugle deshalb mit einer umfassenden Kontrolle, wie sie China ausübe, und arbeite intensiv mit Peking zusammen. Aber noch ist die Webseite von 34 Magnet zugänglich, meistens.
The things are not as bad as they look from outside sometimes, especially if you're trying to be creative. When we launched the CD publication.
Die Situation in ihrer Heimat sei, so relativiert die Herausgeberin, nicht ganz so schlimm, wie viele im Westen dächten. Wenn man ein bisschen kreativ sei, sei vieles möglich im Land. Und es tue sich vieles, was manche im Ausland und sogar manche in Weißrussland selber nicht wahrnehmen.
Inside of the countries there are very many interesting things happening under the surface, and they're not visible not only for the Western eye but also from the Belarusian eye. So many people live in their own country having no idea what is happening inside of this country.
Zu dieser lebendigen Subkultur trägt Vidanova 34 Magnet einiges bei. Für sie steht fest: Oppositionspamphlete zu veröffentlichen ist nicht der beste Weg, um eine intelligente Opposition hervorzubringen.
It can be also music, it can be politics. It doesn't really matter what the topic is. The main point is that we've been trying to do all these years is to promote.
Wichtig sei, dass junge Leute lernten, kritisch zu denken. Ob sie das über Musik, Filme, Literatur oder politische Texte täten, sei egal. Ihr Ziel, ob nun ein Student eine CD auswählt oder eine junge Arbeiterin einen Politiker wählt, sie sollen eine bewusste Wahl treffen. 34 Magnet sei deshalb manchmal sehr subjektiv, manchmal auch ganz nüchtern und sachlich. Aber stets versuche man, originell zu sein. Für die Neigung zu provozieren, werde man gehasst und geliebt. Dass das funktionieren kann, zeigte sich vor den Präsidentschaftswahlen vor 18 Monaten. 34 Magnet forderte sein Publikum nie zu Demonstrationen auf, zumal man wusste, dass das nicht ungefährlich war.
I didn't know whether the young kids who never experienced that would be there, and then I was just smiling at myself when I was meeting everyone and as I was going down to the square.
Auf den Kundgebungen traf Irina Vidanova dennoch zahllose ihrer jungen Leserinnen und Leser. Sie hatten sich zum Hingehen entschlossen, spontan.
Und nun zu unserer Sommerserie. In den nächsten 4 Wochen suchen wir nach Ideen für die Schweiz von morgen. Claudine Brui ist Linguistin an der Universität Freiburg. Sie forscht auf dem Gebiet der Mehrsprachigkeit. Die nächsten Minuten gehören ihrer Idee von einer Schweiz, die die Mehrsprachigkeit zu ihrem Vorteil nutzt.
Vous parlez le français? Parla italiano. Zur Identität der Schweiz gehören nicht nur Berge und Banken, Schokolade und Uhren. Auch die Mehrsprachigkeit gehört zur Identität der Schweizerinnen und Schweizer. Sie wird in erst Augustreden, in der Presse und im Alltag ausgiebig diskutiert und kommentiert. Aber Mehrsprachigkeit fällt nicht vom Himmel. Sie muss gewollt, geplant und vor allem gelebt werden. Gab es früher regen Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften, Praktika, Aufenthalte, ein Au-pair-Jahr im Voucher, so gibt es jetzt vermehrt zweisprachige Schulmodelle, zum Beispiel die zweisprachige Matura. Dabei werden verschiedene Fächer in einer Zweitsprache unterrichtet. Englisch wird häufig gewählt, aber auch die Landessprachen sind Unterrichtssprachen. Ich habe der Klasse 3F in Thun-Schadau einen Besuch abgestattet und mir angehört, wie Jugendliche Geografie und Mathematik auf Französisch lernen.
Tout à fait, donc il y a la Forêt Noire ici, et puis là, les Vosges. Vous connaissez les Vosges, le nom en allemand peut-être? Oui, die Vogesen, oui, ça vous dit quelque chose? Vogesen, donc c'est aussi une montagne pas très élevée, mais c'est quand même une montagne en France.
Ah, ok, oui. Et comme ça, l'eau, elle peut passer, puis ici, elle décompose le calcaire, ce qui fait des stalagmites, stalactites.
Quand l'eau. Ça,
naturellement, ici, il y a des forêts. Mais je crois pas que c'est ça qu'on cherche.
Ok. Alors, cette formule-là, vous retrouvez deux grandeurs. L, c'est la puissance qu'on mesure en décibels, c'est ce qu'on entend. Ce que vous appelez en allemand die sogenannte Lautstärke. Et puis c'est clair que ça dépend de l'énergie, ce qu'on appelle l'intensité physique ici dans la formule, c'est le I.
Ils ont 110 décibels,
oui.
Mais ce sont peut-être plus ou moins...
Il a dit que ce n'est pas
Alors c'est plus ou moins deux.
C'est grave.
Ok, pas vraiment deux.
Alors, voilà, 60, ça donne 12 minutes.
Man hört's, Lernen auf Französisch kann lustvoll sein. Aber warum haben die Schülerinnen und Schüler diese Unterrichtsform überhaupt gewählt?
Ich denke, wenn es die Chance schon gibt, zweisprachig, kann man die Sprache gut erlernen. Und dann habe ich gedacht, ja, nutzen wir die Chance.
Ich habe ja noch Schwerpunkt Spanisch und dann habe ich auch so ein bisschen die richtige Sprache da, wo ich möchte später auch noch mal ein bisschen reisen und arbeiten. Also ja, im Ausland. Und dann wäre es gut, wenn man die Sprache ein bisschen kann.
Es ist eine Landessprache und man hat die Chancen und man lernt so es auch anzuwenden und nicht nur schriftlich auf einen Test zu schreiben, sondern man braucht es auch.
Das Französisch gefällt mir schon mehr und es ist ja auch eine Landessprache und dann ja, finde ich es auch noch gut, wenn man die halt gut kann.
Ich sehe aber schon, dass das Englische irgendwie mehr wird kommen, aber das ist ja eigentlich schade und ich finde, das Französisch an sich schöner und darum sollte man das auch pflegen.
Mir ist es einfach so gewesen, dass meine Eltern auch das Weltschein gemacht und ein bisschen von dort her einfach richtig Französisch. Also ich habe keine Verwandte, die irgendwie Französisch reden.
Die wird die Sprache zum Werkzeug, das man einfach braucht und weniger darüber nachdenken, wie man sie braucht, sondern einfach brauchen.
Mir wird dann nicht verbessert, wenn man irgendeinen Fehler macht. Also man bekommt mehr Mut, sie auch zu brauchen.
Für Texte zu lesen, finde ich, hat man schon ein bisschen länger, aber für das Vokabular ist es eigentlich, hat man es dann mit dem Unterricht, hat man es dann eigentlich schon drin. Ja, also manchmal merke ich schon, dass ich das Wort einfach nur auf Französisch weiss, statt auf Deutsch, aber ja, da kann man dann nachschauen. So. Und man lernt halt auch die Sprache viel besser, einfach zu reden, nur statt noch, ja, Grammatik und so. Und das ist mir halt auch sehr wichtig, dass man frei reden kann. So.
Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet zweisprachiger Unterricht mehr Arbeit, aber auch mehr Befriedigung. Wie sieht es aber für die Lehrpersonen aus? Ich habe am Gymnasium Thun-Schadau mit dem Rektor Hans-Uli Ruchti sowie mit den Lehrpersonen Ursula Manje und Georg Imhof gesprochen.
Das Tolle ist einfach die Motivation der Klasse. Grundsätzlich sind ja Französisch und Mathematik eher unbeliebte Fächer am Gymnasium. Und interessant, durch die Kombination gelingt es den Leuten wirklich ein bisschen die Freude zu erhalten. Also es ist wirklich spürbar, dass die zweisprachigen französischen Klassen deutlich motiviert sind. Und das äußert sich auch am Schluss in den Leistungen, dass sie keinenfalls sich verstecken müssen hinter den deutschsprachigen. Und das Schöne ist, es hat in diesen Klassen auch immer alle Schwerpunkte. Also das geht von Russisch über Schwerpunkt Anwendung der Mathematik, über alle Sprachen. Das macht diese Klassen sehr interessant für alle Lehrer, weil die Leute grundsätzlich motiviert sind.
Für Sie ist das ein anderer oder zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung? Denken wir an Unterrichtsmaterialien, Lehrmaterialien, Bücher, die Sie brauchen oder Arbeitsblätter, die Sie herstellen müssen. Ist die Vorbereitung anders als in einsprachigen Klassen jetzt für Sie zum Beispiel?
Es ist für mich deutlich aufwendiger, weil es keine passenden Lehrmittel gibt dazu. Man muss sich auch immer bewusst überlegen, wie man den Wortschatz eben einführt und so. Also braucht es relativ viel Vorbereitung und auch mehr Konzentration während des Unterrichts. Aber das Spannende ist dagegen, dass man auch Lehrmittel kennenlernt, die man sonst nie kennenlernen würde, wie zum Beispiel Lehrmittel aus Kanada oder eben aus Frankreich. Es öffnet wirklich auch den Blick aufs Fach.
Haben Sie das Gefühl, das sei irgendwie ein Zukunftsmodell für die Schweiz? Also hier sind wir an einem Gymnasium. In der Schweiz gibt es circa 20% eines Jahrgangs, der eine Matura macht. Aber ist das ein Modell für andere Schulstufen, für andere Schüler und Schülerinnen mit anderen Profilen? Wie sehen Sie die Zukunft dieses Modells?
Also andere Schulstufen weiß ich nicht, weil in den unteren Stufen beginnen sie ja erst mit den Fremdsprachen. Vielleicht jetzt, wo wir das Frühfranzösisch haben, kann es sein, dass wir dann auch ein bisschen weiter unten in der Quarta oder so, wenn die zu uns kommt, das auch einführen könnten. Aber was ich feststelle, ist, dass jedes Jahr mehr Gymnasien dazukommen. Also es gibt immer mehr Gymnasien, die zweisprachige Matur anbieten. Wir machen auch jedes Jahr eine Evaluation bei den Maturandinnen und Maturanden. Und dann fragt man sie, ja, was gibt es negative Punkte? Was würden sie anders machen? Und da wissen sie nicht, was sagen. Also es gibt eigentlich nur Positives. Und ich denke schon, dass das Zukunft hat, eben das zwangslose Lernen, man hat keine Hemmungen zu sprechen. Ja, wo kann man das sonst lernen?
Hier haben wir Französisch als L2. Wie sehen Sie allgemein die Zukunft der Landessprachen mit dem Druck des Englischen? Da gibt es sehr pessimistische Stimmen diesbezüglich, dass man bald auf Englisch miteinander spricht zwischen Deutsch und Welschschweizern. Wie sehen Sie da? Sie sind da an vorderster Front mit der Zweisprachigkeit in den Landessprachen. Wie ist so Ihr Gefühl diesbezüglich?
Ja, ich glaube, das ist ja schon bereits Realität, dass die Deutschschweizer und die Welschschweizer miteinander Französisch, Englisch sprechen. Das kommt vor. Wir versuchen einfach, unseren Beitrag zu leisten, dass eben auch eine zweite Landessprache gefördert wird und dass die Motivation auch da ist, sich eben in dieser Sprache auszudrücken. Wir sind sogar ein zweisprachiger Kanton. Wir haben das Frühfranzösisch, also am Französisch kommt man trotz allem nicht vorbei.
Zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler, wie wird hier die Auswahl getroffen?
Die Idee ist, die Leute zu beraten, ihnen zu sagen, wenn sie motiviert sind, machen sie das. Wir stellen auch keine Anforderungen an irgendwie Französischnoten oder Englischnoten. Richtig einfach selektioniert haben wir nicht. Wir wollten auch dadurch erreichen, dass wir nicht einfach die schulisch Besten in die zweisprachigen Kurse schicken, sondern wir wollten möglichst einfach jene, die motiviert sind, das zu machen, was immer sie für Voraussetzungen haben.
Mehrsprachigkeit ist eine wichtige Ressource und ein Standortvorteil der Schweiz. Dabei sind Englischkenntnisse natürlich wichtig und unabdingbar. Aber überall auf der Welt wird Englisch als Zweitsprache gelernt. Damit werden andere Fremdsprachen als Konkurrenzvorteil und soziale Kompetenz in vielen Berufen immer wichtiger. Englisch ist also immer weniger ein Plus, aber der Mangel an anderen Fremdsprachen ist ein Minus. Ich wünschte mir einen lockeren Umgang mit Sprachen, wie uns dies die Klasse 3F in Thun-Schadau vorgelebt hat.
J'ai une forêt et je crois que c'est une place de golf. Peut-être là. Ça a l'air d'une place de golf.
Das war der Beitrag von Claudine Broi, Linguistin an der Universität Freiburg und Expertin für Mehrsprachigkeit sowie zweisprachigen Unterricht. Morgen hören Sie in der Serie 20 Köpfe, 20 Ideen den Poetry Slammer Gabriel Vetter. Sie hörten das Echo der Zeit, verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.